Ines Geipel, Sie waren in der DDR Hochleistungssportlerin, Mitglied der DDR-Leichtathletik-Nationalmannschaft, haben dann nach Ihrem nicht ganz freiwilligen Ausstieg aus dieser Sportkarriere in Jena Germanistik studiert, sind dann aber noch vor dem Mauerfall im August 1989 in den Westen geflüchtet. Und hier haben Sie dann nochmal die Schulbank gedrückt, die Hochschulbank an der TU Darmstadt, Philosophie und Soziologie studiert, danach als Journalistin und Autorin gearbeitet und seit nunmehr 19 Jahren, also seit dem Jahr 2001, sind Sie Professorin für Versprache an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Was man sagen muss, zusätzlich noch, Ihr Wirken beschränkt sich nicht auf den Elfenbeinturm Wissenschaft. Ganz im Gegenteil, Sie bemühen sich bei ganz vielen Themen um öffentliche Aufklärung, etwa bezüglich des Zwangsdoping-Systems in der DDR. Oder, ganz wichtig, Ihr Kampf, kann man glaube ich schon sagen, für eine ungeschönte, schonungslose Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit. Höchst aktuell angesichts von 30 Jahren Mauerfall, den wir im gerade zu Ende gegangenen Jahr gefeiert haben. Was ist es, das Ines Geipel dabei im Innersten antreibt, bei diesem Kampf das Verborgene ans Licht zu bringen?
Ja, ich glaube, ich habe eine Herkunft, die hat mit Kommunismus zu tun. Meine Eltern waren beinharte Kommunisten. Das hat mit Dresden zu tun, das hat mit der Einschlussgesellschaft DDR zu tun und natürlich möchte man nie mehr im Einschluss leben. Also das heißt, möglichst viel Transparenz heißt, die Dinge qua Akten in Augenschein nehmen und historische Sortierung. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir gerade im Jahre 2019 damit nochmal sehr befasst waren.
Dennoch, angesichts all der Schrecklichkeiten, die Sie in Ihrem ganz persönlichen Leben, in Ihrer Biografie erlebt haben, die Großväter waren während der Zeit des Nationalsozialismus in der SS, Ihr Vater war Agent der Stasi. Sie haben selber massiv unter ihm, unter ihrem Vater gelitten und sie sind selbst Stasi-Opfer. Um zu verhindern, dass sie nach ihrer Kritik am Zwangsdoping weiter Hochleistungssportlerin bleiben können, hat man ihnen bei einer Blinddarmoperation heimlich die Bauchmuskulatur durchtrennt. Ich muss sagen, das fand ich absolut schockierend. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, wäre es angesichts eben dieser ganzen Schrecklichkeiten nicht für Sie einfacher gewesen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, sozusagen, Deckel drauf und dann tut's nicht mehr so doll weh?
Ja, was Sie jetzt aufzählen, klar, das klingt von außen wahrscheinlich drastisch, aber es ist deutsche Geschichte und ich glaube, wenn wir das Vergangene nicht klar kriegen, dann sind wir gezwungen zu wiederholen und das war natürlich ein bisschen für mich immer die Richtlinie zu sagen, in meinem Umfeld ist sehr viel geschwiegen worden und ich bin an einer Hochschule, ich habe mit jungen Leuten zu tun. Es gibt viel Publikum, gerade mit dem aktuellen Buch Umkämpfte Zone und insofern gibt es gar keinen anderen Weg. Ich brauchte ja für mich selber auch Boden, Schreibboden und Boden, der dann mit eigener Haltung zu tun hat. Insofern gibt es die Umwege, die eigenen Umwege und irgendwann natürlich den Punkt zu sagen, hier nützt es gar nicht zu fliehen oder wegzugucken. Hier geht nur klarer Boden, Plan und versuchen, da durch dieses Zeitgestrüpp zu kommen.
Also Sie haben sich entschieden, tatsächlich hinzugucken. Sie haben eben schon selber Ihr Buch erwähnt, Ihr jüngstes Buch, Umkämpfte Zone, Mein Bruder, der Osten und der Hass. Sie wollten damit Verdrängtes und Verleugnetes in Ihrer Familie zutage fördern. Und zwar, weil Sie sagen, weil dieses Verdrängte und Verleugnete in der eigenen Familie korrespondiere mit dem kollektiven Gedächtnisverlust. Das ist ja schon ein ganz schön hartes Urteil im Hinblick auf die gesamte DDR, von kollektivem Gedächtnisverlust zu sprechen.
Naja, das Buch hat die Idee, tatsächlich Familiengeschichte. Und damit ist mir natürlich helle, dass ich nicht meine Familie zur Richtlinie für die gesamte DDR machen kann. Das tue ich nicht. Aber der Ansatz ist schon zu sagen, egal ob es jetzt eine belastete Familie ist, eine Oppositionsfamilie, eine Mitläuferfamilie, also die Auslegeordnung ist ja breit. Ja, wir wissen, da ist vieles drin in solchen Familien. Aber zu sagen, ich lese Familie hochpolitisch und versuche, diese Politik von Familien zusammen zu erzählen mit der Zeitgeschichte. Und Das war für mich schon ein aufschlussreicher Weg, weil man natürlich an bestimmten Schaltstellen sieht, wann ist der Vater besonders empfänglich für eine Stasi-Tätigkeit oder an welcher Stelle hat der Großvater sich von Hitler einfangen lassen. Ich dächte schon, dass in den persönlichen Lebenswegen sich immer viel logischerweise Zeitgeschichte erzählt und wann verändern wir Gesellschaft. Ich finde schon, Gesellschaft verändert sich sehr maßgeblich auch immer in dem Einzelnen und in der Haltung eines Einzelnen. Und dann ist es natürlich auch aufschlussreich zu schauen, Familie in der DDR in 40 Jahre Einschluss Diktatur, dann geht der Deckel hoch mit 89, die Familien implodieren, schier hohe Scheidungsraten, wenige Kinder, unmittelbar nach 89, ab 95, 96 konsolidiert sich die Familie, die völlig neue Welt kommt in diese DDR und dann zu fragen, ja, was ist denn nach 89 tatsächlich an den Familientischen verhandelt worden, was ist wirklich besprochen worden, wenn drunter eine Doppeldiktatur liegt, also ein nicht aufgearbeiteter Nationalsozialismus und eine nicht aufgearbeitete DDR. Das, glaube ich, ist eine sehr brisante Erzählung geworden, wenn wir uns anschauen, was nach 2015 mit der Flüchtlingsthematik im Osten tatsächlich passiert ist. Und das finde ich nach wie vor plausibel.
Ja, Sie haben das jetzt schon ganz aufgefächert. Ich denke, das ist auch wichtig und richtig, an dieser Stelle zunächst mal tatsächlich auf Ihr Leben zu schauen. Sie selber haben Ihr Zuhause schon mit 14 Jahren verlassen, um in ein Sportinternat zu ziehen. Verlassen ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, weil das so geschehen ist, weil Ihre Eltern es wollten, richtig?
Ja, da sind dann eben auch diese Entscheidungen. Ja, der Vater 1972 entscheidet sich für diese Terroragentenschaft und hat eine Tochter, die die falschen Fragen stellt, die auch nervt, die ein relativ quickes Kind ist und stört. Und diese Störung sollte eben bei dieser Art von Tätigkeit tatsächlich nicht stattfinden und deswegen musste das Kind mit 14 ins Internat. Es war ein Spracheninternat im Thüringer Wald und weil ich mich da so unsäglich gelangweilt habe, bin ich da immer über die Felder und schneller gerannt, weil ich natürlich auch einen inneren Knoten hatte, einen ziemlich inneren Schmerz. Und dann haben die Dinge ihren Lauf genommen.
Jetzt haben Sie den Begriff innerer Knoten erwähnt. Damit beziehen Sie sich auf was genau?
Ja, also ein Mensch wie der Vater, der sich so im Leben abhanden kommt und fast 15 Jahre lang eben als Agent in den Westen fährt, in das fremde, andere, feindliche System, so war es ja, mit 8 verschiedenen Identitäten. Also wer ist dieser Mensch, ja, der wie 8 zusätzliche Biografien hat und der im Westen ja zu diesem Speertrupp des Geheimdienstes gehörte, wenn der Geheimdienst sich entschieden hat, im Westen beispielsweise einen Fluss zu vergiften oder einen Ministerpräsidenten umzubringen, das ist nicht passiert, aber das waren ja Pläne teilweise, dann ist dieser Trupp, diese Hauptabteilung 4 vor und hat das Gelände geklärt, abgeklärt, wie gehen die Türklinken von innen oder außen auf in den Hotels, wie kann man Leute treffen, wie kann man Leute stellen. Also er ist hart ausgebildet worden, hatte eine voll militärische Ausbildung und so ein Mann mit so einem Leben, der dann nach 3-4 Wochen im Westen zurück in diesen Einschluss nach Dresden kommt, der sich so abhanden gekommen ist, hat dieses sich abhanden kommen auch in die Familie hineingelebt mit sehr systematischer Gewalt. Und ich bin nicht exhibitionistisch genug veranlagt zu sagen, das ist jetzt hier die große Familiengeschichte und da mache ich ein Spektakulum draus, sondern ich habe diese Familiengeschichte erzählt, weil ich natürlich weiß, dass wir uns nach 89 an dieser engen Verzahnung zwischen Verdrängung und Gewalt im Osten sehr herumgeschummelt haben. Und ich fand es einfach Zeit zu sagen, die DDR ist eine Gewaltherrschaft gewesen und diese Gewalt muss in irgendeiner Weise öffentlich werden, sonst kriegen wir überhaupt keinen Boden im Osten.
Jetzt sind wir wieder bei der Gesellschaft. Ich möchte noch mal kurz bei Ihrer Familie tatsächlich bleiben. An einer Stelle in dem Buch Umkämpfte Zone sagen Sie, wir haben ihn vor allem erlebt, wenn er spätabends durch die Tür trat, dann musste man höllisch aufpassen. Er war der Angstmann. Und dann sagten Sie gerade, Sie seien nicht exhibitionistisch veranlagt und das merkt man ja in dem Buch. Unter anderem dort, wo Sie diese Szenen schildern, wo Ihr Vater nach Hause kommt. Und ich bin daran schon immer wieder hängen geblieben, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, weil ich glaube, irgendwo ist auch die Formulierung, mein Vater hat uns, Ihren Bruder Robert, Robbie und Sie als Stechpuppen benutzt. Wie das funktioniert, dass jemand diese Gewalt nach außen lebt und dann in die eigene Familie kommt und diese Gewalt da reinträgt. Also das heißt, Ihr Vater hat Sie ganz, ganz gewalttätig verprügelt.
Ja, es ging nicht um Verprügeln. Also und es geht nicht um eine Backpfeife. Es geht wirklich um eine exzessive und systematische Gewalt. Und Sie können sich vorstellen, dass es eine verstörende Kindheit gewesen ist, für die man eben auch Zeit brauchte, um eine eigene Sprache dafür überhaupt zu finden. Und mir liegt deshalb daran, das zu erzählen, weil es natürlich für viele Betroffene unwahrscheinlich schwer ist, diese Erfahrung in das eigene Leben zu integrieren und weil es nach wie vor in meinen Augen im Hinblick auf den Osten wie Modelle gibt, Erzählmodelle, aber eben auch Handlungsmodelle, um sich, und das ist eigentlich der Kern des Buches, dass ich diese Geschichte des Ostens aus seiner Erfahrungswucht heraus versuche zu erzählen. Also wenn Sie sich überlegen, es gab 500.000 Kinder, die in Kinderheimen groß geworden sind, diese ganze Internatswelt, die Sportwelt. Also ich kann Ihnen jetzt sozusagen immerzu neue und große Opfergruppen aufzählen und das ist alles nicht benannt, das ist bisher nicht erzählt und dafür werden wir auch noch Zeit brauchen, denn das hat natürlich in so einer schnelllebigen, übererzählten, übermedialisierten Gesellschaft, braucht es dafür auch einen Atem. Eine Gesellschaft braucht dafür auch einen Atem, um das sichtbar zu machen und auch für den Einzelnen so, dass er gut damit leben kann.
Also nicht nur einen Atem, sondern einen langen, langen Atem. Ja. Ihre Mutter, wie hat die sich positioniert?
Wir haben diese wahnsinnige Erzählung, diesen Mythos, ja, die emanzipierte Ostfrau. Und ja, die ostdeutschen Frauen haben unwahrscheinlich viel geleistet. Es war im Grunde wie eine Extrem- und eine Doppelbelastung. Ich meine nur, dass Emanzipation, jedenfalls für mich, sich ein bisschen anders noch versteht. Es sind eben auch die Frauen gewesen, die diese Diktatur gestützt haben, die darin funktioniert haben. Und da gibt es eine verbissen schweigende Mutter, eine Mutter, die über ein halbes Jahrhundert lang schafft zu schweigen und auch Schweigen ist eine Form von Gewalt.
Natürlich, ja. Ich merke aber, wie Sie immer wieder aufs System kommen. Das ist ja auch verständlich. Dennoch ist dies natürlich eine Sendung über Ines Geipel. Und deswegen möchte ich schon noch gerne ein bisschen bei Ihrer Person bleiben. Ein weiterer Protagonist in Ihrem Leben, ein wichtiger Protagonist, ist Ihr Bruder Robert, der sozusagen Ihr Leidensgefährte war in dieser Kindheit, der aber anders mit dem Leiden umgegangen ist als Sie damals und dann auch später, als er erwachsen war. Wie anders ist er damit umgegangen?
Ja, es gibt diesen 7 Jahre jüngeren Bruder, der Kern oder der Urkern für mich. Ich glaube, das ist ein absolut zentraler Mensch, ein Herzmensch ist. Robby ist vor 2 Jahren genau am 7. Januar 2018 gestorben an einem hochaggressiven Hirntumor. Und es ist so, wir sind beide dieser Gewalt ausgesetzt gewesen und Robby hat eine Entscheidung getroffen, darüber zu schweigen. Das war ja Ihre Anfangsfrage auch. Natürlich ist das ein Modell, das kann man tun. Sein Modell war immer positives Verleugnen. Das war sein Begriff. Wir haben uns da ordentlich auch auseinandergesetzt. Ich habe gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, das funktioniert für einen bestimmten Zeitraum. Man muss auch mal was wegschieben können, um Luft zu kriegen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für ein ganzes Leben gültig sein kann. Und darüber sind unsere Lebenswege nach 89, also nach dem Fall der Mauer, doch auch ein Stück weit auseinandergegangen. Er hat die Lebenslüge der Familie um jeden Preis aufrechterhalten wollen. Ich hielt nicht so sehr viel davon. Ich sage aber auch ausdrücklich, es gibt in diesen Kontexten, wo es ja wirklich auch ums Überleben geht, kein richtig oder falsch oder kein gut oder böse, sondern es war seine Entscheidung. Ich hätte ihm sehr gewünscht, dass er gerade am Ende des Lebens mit mehr emotionaler Klarheit sich hätte auch verabschieden können. Das war alles gar nicht so einfach. Es ist eh bitter genug und auch nach 2 Jahren, dass er jetzt tot ist, ist er sehr anwesend, sehr da und dieser Tod schmerzt wie an dem Tag, als er gestorben ist, das ist klar.
Und dennoch mussten Sie ihn mit 14 Jahren, als Sie da zum ersten Mal in dieses Internat gingen, alleine lassen, mit diesen Eltern.
Ja, das war auch schwierig, aber im Grunde alternativlos. Robbie hatte sich ab einem bestimmten Zeitpunkt entschieden, sozusagen seinen Schmerz unter die Familienkrypta zu legen, damit dort niemand mehr rankommt. Er hat als Montessori-Lehrer in Dresden gelebt. Er hat einen großen Freundeskreis gehabt. Ich glaube, dass sein Leben gut war, bis eben zu diesem Punkt, der mit Familie zu tun hatte. Und da war nichts zu klären.
Also Sie sind dann in dieses Internat gekommen und dann immer mehr zum Laufen gekommen. Aber jetzt auch offenbar innerlich. Sie sagen, ich musste nur rennen, dann wurde es schon, Hauptsache fliehen können. Ich war ein Flüchtling geworden, der aus sich raus musste. Können Sie noch mal schildern, wie das ging damals, also wie das funktioniert hat bei Ihnen innerlich?
Ja, also was ist denn diese Geschichte mit dem Körper? Ja, also man ist 12, 13, 14 Jahre. Ich kann jetzt von heute aus darüber sprechen, aber diese Wörter hatte ich nicht. Ich hatte keine Wörter für mich, ich hatte keine Wörter für diesen Zustand, in dem ich war, für diesen Schmerz, in dem ich lebte. Und insofern musste der Körper das wegschleppen oder musste sozusagen so schnell werden, damit ich diesen Schmerz nicht spüre. Also er war eine Art Überläufer im Grunde oder ein Transmitter oder welches Wort man auch immer dafür nimmt. Und ich glaube, ich wäre auch 4-mal um die Welt gerannt, weil ich so eine extreme Energie hatte. Und wenn man, wie ich, dann eben knapp 7 Meter weit gesprungen ist oder eben schnell, sehr schnell gelaufen ist, dann du springst ja aus deinem Körper raus, du läufst aus deinem Körper raus. Und das ist ein Gefühl, ja, und dieses Gefühl hat natürlich ein Stück weit auch mit einer Sucht zu tun, also einer Sehnsucht. Und dieses sich überlaufen war ein Zustand, den wollte ich möglichst immer zu oder so oft wie möglich erreichen. Und natürlich gibt es ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch ganz klar das Gespür dafür, dass eine Flucht kein Lebensmodell ist. Also ich komme aus einem Knoten, ich komme aus einer Schwierigkeit, aus einer Verstörung und habe immerzu einen Weg gesucht als Jugendliche, als junge Frau, als Mädchen. Und das kann man natürlich von außen befragen und kann sagen, da hätte dir mehr einfallen können.
Ich lebte
in einem zugeschlossenen Land und brauchte eine Alternative für diesen Druck.
Ja, und dann sind Sie halt so langsam in den Hochleistungssport hineingewachsen, kann man das sagen?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich so richtig reingewachsen bin. Ich war natürlich gar nicht der klassische Typ für den Hochleistungssport gewesen. Und im Danach würde ich sagen, ich war da gar nicht, aber ich war natürlich da. Also ich habe diesen Sport ja gemacht. Ich bin die und die Zeiten gelaufen, so und so weit gesprungen. Immerhin gab es mal so ein 4x100 Meter Staffelweltrekord der Clubstaffeln. Das sind ja alles Tatsachen. Gleichwohl würde ich mich von außen auch heute noch nicht als die klassische Sportlerin bezeichnen, weil ich spät dran war und naiv genug in diesem Sport. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von dem System. Ich wollte gar nichts wissen. Ich wollte nur laufen. Ich wollte nur meinen Körper quälen, damit ich in einen anderen Zustand komme. Und man ist im Grunde von dem einen Verhängnis ins andere. Das hat mich auf eine bestimmte Weise auch gemacht und vielleicht sogar auch ein Stück weit überleben lassen.
Und haben Sie da schon dann irgendwann von Ihrem eigenen Zwangsdoping erfahren?
Nein, also ich kam sehr naiv in diesen Sport. Das wurde mir sehr früh schon klar gemacht. Also du musst jetzt innerhalb von 1-2 Jahren diesen Anschluss an die Spitze schaffen. Und dass es Zwangsdoping gibt, diesen Begriff auch und diese Systematik. Und das war ja das Wichtigste überhaupt, dass die Athleten davon möglichst gar nichts mitbekommen. Es gab eine Kultur der Tablette. Ich kam ins Internatszimmer, überall lagen Tabletten in den Spinden und klar hast du dich gewundert, aber das war natürlich eine Situation absolut unter Druck. Für mich war auch klar, ich kann ja nicht nach Hause, ich kann nirgends hin. Also ich bin zu meinem Trainer und auch zum Arzt und habe gefragt, was sind das für Tabletten? Die nehmen hier alle, das ist gut, ihr braucht die, es gibt kein Obst, kein Gemüse, ihr könnt euch besser regenerieren. Also diese Legende, ja, die um diese Chemiegeschichte gestrickt wurde, gibt einen Satz von der Ingeborg Bachmann, entzogenes Wissen ist das grausamste Wissen und das, finde ich, ist schon richtig im Zusammenhang mit diesem Zwangsdopingsystem der DDR.
Sie sind dann aber aus dem System rausgeflogen. Also 1984 sollten Sie erst mit zur Olympiade nach Los Angeles und das hat dann nicht geklappt, weil die Sowjetunion blockiert hat. Was ist dann passiert? Also ich hatte ja eingangs erwähnt, diese Geschichte mit der Blinddarmoperation und der durchtrennten Bauchmuskulatur. Also wie war das alles zeitlich?
Ja, es gab ein Trainingslager beziehungsweise 2 Trainingslager in Mexiko. Wir haben uns dort vorbereitet. Ich habe mich 84 im Frühjahr verliebt in einen mexikanischen Geher und hatte vor, in Los Angeles sozusagen wegzubleiben. Wir hatten die Flucht besprochen. DDR-Leistungssport, das ist sozusagen die Mauer hinter der Mauer. Ja, also man muss sich das immer alles wie doppelt vorstellen. Und ich war innerlich auch ziemlich auf Abrieb, seelischen Abrieb. Ich hätte das nicht lange machen mehr können. Kurzum, es war klar, ich will weg. Die Staatssicherheit hat das durch einen Nachbarn und Freund mitbekommen, dem ich das dummerweise erzählt habe, dass ich mich verliebt habe. Naja, und dann gab es im Grunde so einen Zersetzungsplan, der fing damit an, dass man mir einen Mann suchen wollte in der DDR, der so aussah wie der Mann, in den ich mich verliebt hatte, ja, also ganz originell. Und das hatte dann mehrere Stufen. Zum Beispiel hat man versucht, mich in den Geheimdienst zu pressen. Da habe ich die Leute schon an der Tür rausgeschmissen. Und das endete dann in dieser Operationsgeschichte. Also das ist eigentlich ein klassischer Zersetzungsvorgang. Und das ist auch ernst gewesen, weil die Athleten, die zu DDR-Zeiten wirklich aus dem Sport heraus fliehen wollten, waren die Sportverräter. Das war ein feststehender Begriff. Und mit denen ist man tatsächlich nicht zimperlich umgegangen, weil, das habe ich mir jetzt in den Akten auch nochmal angeschaut, diesen Staatsplan 14.25, der ab 1974 installiert war, den hat man wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Also der war wie nach innen verklappt. Also es gab so mehrere Sicherheitspalisaden. Und insofern war jeder Athlet nicht nur sehr genau durch den Geheimdienst beäugt in allen Situationen, sondern man hat dann auch sofort reagiert, wenn es den Anschein hatte, dass sich jemand überlegt, sich vom System zu absentieren. Also man war der Feind geworden. Und wie eine Diktatur mit Feinden umgeht, ist ja klar.
Und das heißt aber, also Sie wurden dann da rausgeschmissen und also dieser Gedanke, die DDR zu verlassen, war ja in Ihnen. Aber Sie mussten dann noch eine Stufe zwischenschalten sozusagen mit diesem Studium der Germanistik in Jena. Oder wie war das?
Nein, ich bin ja gar nicht mehr rausgekommen. Ja, also ich hörte dann immer, ja, der Pass ist nicht gültig. Also es gab dann immer wieder neue Legenden und in der Akte, in dieser operativen Personenkontrolle über mich ist auch ganz klar, die fängt damit an, sie ist aus dem Sport zu liquidieren, das ist der Stasi-Speech und dann hat es eben mehrere Stationen genommen, also das habe ich ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht realisiert. Ja? Also ich wusste, dass in meinem Umfeld was geschieht. Ich musste immer wieder zu Tribunalen, musste mich erklären und man versuchte mich irgendwie immer wieder auf Linie zu bringen, weil man konnte nicht sagen und tschüss, das bedeutete was. Und in meinem Fall war es dann eben 85, dass es nochmal so ein großes Tribunal gab und dann hieß es entweder die Freunde, also ich war mit oppositionellen Freunden in Jena zusammen, oder der Sport. Und dann habe ich irgendwie ganz stolz, dachte ich, halt hier mein Rückgrat und sage, ja, die Freunde. Und wusste natürlich nicht, dass das Tribunal ganz strategisch darauf angelegt war. Auch im Nachhinein ist das richtig, ja, zu den Freunden zu stehen. Aber das sind ein bisschen komplexe und verschlungene Geschichten, die aber am Ende des Tages natürlich für einen selber bitter sind. Ja, es war zu Ende. Ich flog raus. Ich hatte 10 Minuten Zeit, vom Sportgelände zu verschwinden und hatte dort ja viele Jahre zugebracht. Das war mein Leben und ich hatte vorher schon praktisch das Studium zu laufen. Also ich war immatrikuliert. Wenn ich das nicht gewesen wäre, hätte ich auch nie mehr studieren können. Aber weil ich immatrikuliert war und weil das eben so eine auch extreme Handlung war von Seiten des Sports, hat man mich dann in das Studium geschoben. Und es ging mir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht gut. Das war ein Bruch und ich habe auch erstmal die Situation gar nicht verstanden und brauchte ziemlich lange, ehe für mich klar war, okay, das war's jetzt nun mit dem Sport und nun startest du in eine ganz andere Richtung.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen heute mit der ehemaligen DDR-Hochleistungssportlerin, Autorin und Publizistin Ines Geipel. Frau Geipel, also das mit dem Sport, warum? Sie haben dann nochmal angefangen, in Jena Germanistik zu studieren. Wie kam es dann dazu, dass Sie im August 1989, also vor dem Fall der Mauer, die DDR verlassen haben?
Sie können sich natürlich fragen, ne? Also sie wollte 84 schon in Los Angeles bleiben, hatte die Flucht geplant und dann studiert sie noch und bleibt in Jena. Aber wie gesagt, diese Diktaturgeschichten sind ja selten so ganz linear. Und nach dieser Bruchlandung im Sport, ich kam plötzlich in der Literatur an und ich konnte lesen und ich wusste dann plötzlich, das war ja ein riesiger, unendlicher Kosmos, Kleist, Büchner, ich hatte so viel zu tun, so viel aufzuholen, ich war ja innerlich auch so leer. Und dann kommt die Liebe im Studium und gleichwohl eben gerade aufgrund dieser Sportgeschichte, man hatte Rom gesehen, Paris gesehen, Mexiko gesehen, man wusste, es gibt eine Welt. Hinter dieser Mini-Einschluss-DDR gibt es eine reale Welt. Das war schon ein Konflikt, das war auch eine emotionale Schizophrenie. Irgendwie musste man ja klarkommen damit. Und am Ende des Studiums, es gab diese Erschießung auf dem Tiananmen-Platz in China und dann habe ich mit einer Freundin...
Im Juni 89 war das.
Ja, ja, im Juni 89, genau, hatte ich da Plakate mit einer Freundin an die Uni gehängt, dass wir das nicht einfach so hinnehmen, sonst sind wir eben selber so tot schon. Und da gab es wieder den heiligen Stress, wieder diese Tribunale und man hatte mir die Möglichkeit auf die Dissertation weggenommen. Dann war ich die Einzige in diesem Jahrgang, die nicht vermittelt wurde. Das gab so einen Vermittlungsplan. Ich war die Einzige, die dann nicht würdig genug war, eine Arbeit zu machen, die mit Germanistik zu tun hatte. Und dann blieb im Grunde nur die Chance, okay, dann gehst du als Gärtnerin auf den Friedhof oder verkaufst Blumen auf dem Wochenmarkt in Jena. Und irgendwie war so der Punkt erreicht. Ich war dann so satt. Ich hatte so das Gefühl, was denn noch? Das ist nicht mehr mein Leben. Ich verwarte hier die besten Jahre und Schluss aus, du gehst los.
Und Sie sind dann losgegangen, losgefahren. War das gefährlich noch?
Naja, im Sommer 2019 kam vom Forschungsverbund SED-Stadt hier in Berlin die Studie, dass in diesem Sommer noch 15 Personen, junge Leute, so alt wie ich damals, an dieser Grenze im Osten erschossen wurden. Also Sie fragen nach gefährlich. Das war für mich so ein Moment. Ich war mit dem Zug nach Budapest gefahren. Ich habe Angst bekommen. Bin ich so durch die Hotels, da lag eine österreichische Zeitung und da las ich, dass eben an der Stelle, an der ich rüber wollte, ein Thüringer erschossen wurde. Also ja, es war nicht ohne. Und wenn du eben im Einschluss groß geworden bist, dann dieses, ich gehe los, ich gehe über die Grenze, ich verlasse das System, ich verlasse diesen Binnenkosmos Ost, ja, so, das brauchte schon was. Also du hast viele, viele Überlegungen, rationale Überlegungen, dann braucht es so einen irrationalen Moment, so jetzt, los jetzt. Du musst alles loslassen. Und wenn ich ehrlich bin, war das der Moment, ab dem es mir absolut schwindlig wurde. Ich brauchte 3-4 Wochen. Ich konnte meinen Kopf nicht heben nach meiner Flucht. Ich war völlig orientierungslos. Ich hatte wie mein inneres Zentrum verloren. Und man stellt sich das immer so easy vor und vor allen Dingen von heute aus betrachtet, na ja, das hättest du dir ja auch sparen können oder so. Das höre ich relativ oft. Aber für mich, für meine Geschichte, woher ich komme, welchen Weg ich zu Ostzeiten gegangen bin, war das das absolut Entscheidende. Ich sage, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich gehe los und ich fange ein eigenes, neues Leben an. Das war das Wichtigste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Das trägt sich ja in keiner Sekunde ab, dass ich denke, boah, also ich bin ja wie so eine Synchronschwimmerin im Verhältnis zur Geschichte. Also 89 geht sozusagen der Deckel auf, diese große einerseits Implosion, aber eigentlich ja auch Explosion, was den Osten angeht. Und genauso mit mir, ja, also dieser Neustart, dieser totale Neustart in so einer Gesindestube in Darmstadt, im rosafarbenen Dirndl, die ersten Monate gejobbt, ja, also das war plane Erde, also da war nichts drüber und nichts drunter.
Und dann haben Sie da erst als Kellnerin gearbeitet, aber danach, also als Sie so einigermaßen zur Ruhe gekommen waren, sind Sie ja, glaube ich, auch aus dieser Gaststätte da aus dem Zimmerchen ausgezogen und haben eine eigene kleine Wohnung sich geholt. Und dann haben Sie irgendwann begonnen, da in Darmstadt an der TU Philosophie und Soziologie zu studieren.
Das war ja eine der stärksten Motive, auch in den Westen zu gehen, endlich alles lesen zu können, endlich teilzuhaben, endlich in der Welt sein. So, also nicht irgendwie so ein Sonderstatus, so ein Einschlussstatus, sondern ein ganz normaler Teil der Welt zu sein und überall hinfahren zu können, sich alles anschauen zu können. Ich musste ja als Schriftstellerin nicht Partei sein oder irgendwas und konnte trotzdem immer wieder neu nervöse Themen bearbeiten und die zu auch gesellschaftlichen Themen machen. Und darin ist man ja selber auch geworden. Ich habe unsere Generation, die Generation Mauer, immer auch als Stottergeneration beschrieben, mit so einer verzögerten Identität und auch mit einer verzögerten eigenen Sprache. Und diese Jahre möchte ich nicht missen, wo es viel Boxerei gab, was Aufarbeitung Osten anging. Und das hätten wir ja sicherlich alle nicht gedacht, dass genau diese nicht stattgefundene oder öffentlich so wenig stattgefundene Aufarbeitung praktisch in diesen letzten Jahren nochmal so sehr Thema wird.
Und Sie haben ja auch begonnen, sich dann relativ rasch politisch zu engagieren.
Das hatte verschiedene Stationen. Ich war nervös. Ja, ich wollte, dass mit dem Osten ins Licht kommt, dass wir ankommen in der Demokratie, dass wir eben diese Tabus, diese Bruchlandungen, diese schweren Erfahrungen so anschauen und in Sprache heben, dass wir im Guten damit umgehen können, also das integrieren können. Und irgendwann war natürlich der Sport auch dran, weil es für diese Gruppe der vielen, vielen zwangsgedopten Athleten eben keine Lobby gab.
Nochmal eine Frage zwischendurch, bevor wir nochmal darauf kommen, uns intensiver anzuschauen, wie das mit der Aufarbeitung steht. Wann haben Sie denn selber zum ersten Mal Ihre Stasi-Akte gelesen?
Relativ bald. Ich habe ja dann in Darmstadt gelebt und das war so mein Gefühl, mein Kindheitsgefühl in Dresden war immer, ich laufe hier durch die Straßen und hier ist ganz viel passiert, aber es redet mit mir keiner darüber. Und ich glaube, aufgrund dessen, was eben in diesem Binnenkern Familie geschehen ist, so sehr früh, so ein Kind, ich glaube, das ist so ein seismografisches Wissen um Tabus. Man entwickelt so eine Witterung, glaube ich, weil man so ein Gespür hat, hier wird was nicht gesagt, hier gibt es so Zeichen, hier gibt es Körper, Blicke. Also das ist ja ein ganzes System, dieses Schweigesystem. Und oft genug, wenn ich mir mein Leben bedenke, weil sie nach der Akte gefragt haben, und es geht ja nicht nur um meine eigene Akte. Deswegen bin ich natürlich auch fast eine Emphatikerin im Hinblick auf Archive und im Hinblick auch auf diese Stasi-Unterlagengeschichte, weil wenn du praktisch deine Akte gelesen hast, bei mir war es 1993, das hat was Unhintergehbares. Du kommst nicht mehr in den Zustand der Unschuld zurück, mal bildlich gesprochen, weil da stehen natürlich dann ganz konkrete Dinge und es geht um ganz konkrete Daten. Und als ich zum Beispiel die Akte meines Vaters gelesen hatte, sehr, sehr viel später, erst 2004.
Warum hat das so lange gedauert?
Weil ich gar keine Idee davon gehabt hätte, dass mein Vater so eine Geschichte hat. Ja, so, der war ja immer Direktor des Pionierpalastes, nicht mehr und nicht weniger. Kurzum, also man stellt sich ja sowas immer so vor, wie ich gehe in ein Archiv und dann lese ich eine Akte und dann weiß ich es ja. Aber also die DDR bezeichne ich als Nebelland, ja, also ein Land, was mit so mehrbödigen, mehrstöckigen, mehretagigen Schweigen lebt, ja, von Anfang an. Der Punkt ist ja, dass die Lüge praktisch vom ersten Tag an galt, der DDR. Und deswegen hatte ich unwahrscheinlich viel zu ackern, um eben durch dieses mehrwandige Schweigen durchzukommen. Und am Ende des Tages geht es um präzise Erinnerungen und um Fakten.
Sie sprechen ja auch in Ihrem Buch Generation Mauer aus dem Jahr 2014 von Erinnerungsscham. Also es sei nicht einfach, über das Angstsystem in dem 40 Jahre währenden Einschluss zu sprechen. Also es haben ja neben Ihnen viele, viele, viele Ex-DDR-Bürger und Bürgerinnen dann doch ihre Stasi-Akten gelesen. Gibt es dann trotzdem diese Erinnerungsscham?
Also das ist ja kein gemütliches Wissen, ja. Diese Wahrheit ist ja selten gemütlich und das meine ich mit Scham. Also ich muss ja das immer wieder neu austarieren und das ist ja nicht, weil ich das jetzt gerade mal in der Akte gelesen habe, weiß ich es und damit ist es für mich abgeschlossen. Ich muss ja damit einen Weg gehen. Mir geht es nicht darum, irgendjemanden zu skandalisieren, sondern zu sagen, das ist deutsche Geschichte. Und am Ende des Tages muss ich mich immer fragen, was ist hier mein Anteil? Also welchen Weg kann ich jetzt gehen? Und natürlich aufgrund der Geschichte der Altväter, der Großväter, die beide SS waren, habe ich natürlich heute eine klare Haltung im Hinblick auf den Osten und die rechte Schiene, also diese Entzündlichkeiten und kann nicht still sein, das verträgt sich nicht. Und das ist dann sozusagen das, was ich tun kann. Das ist nicht viel, aber jedenfalls ist es kein Schweigen mehr.
Weil Sie jetzt selber schon die rechte Schiene erwähnt haben, den Rechtspopulismus im Osten. Wir hatten im vergangenen Jahr in drei Bundesländern die Landtagswahlen mit, was den Rechtsruck angeht, erschreckenden Ergebnissen. In Thüringen ist die AfD auf 23,4% gekommen. Das war doppelt so viel wie bei den letzten Landtagswahlen. Auch in Sachsen und in Brandenburg hat sie noch ziemlich gut abgeschnitten. Dieser Erfolg der AfD im Osten, ist das für Sie der wesentliche Grund für diesen Rechtsruck, die nicht bewältigte Vergangenheit in Deutschland, die Doppeldiktatur, die wir nicht verarbeitet haben?
Naja, mit Doppeldiktatur meine ich natürlich die ostdeutsche Geschichte. Wir haben im Osten natürlich wie in der Petrischale ein anderes Kondensat. Und wenn man gesehen hat, dass wie in Thüringen praktisch ein Viertel der Bevölkerung bereit gewesen ist, einen ja wirklich ausdrücklich rechtsextremen Ministerpräsidenten zu wählen, ja, mit Herrn Höcke, dann, finde ich, haben wir ein richtiges Problem. Also und gleichermaßen lese ich diese AfD-Geschichte als ein Symptom dafür, was wir eben alles nicht angeschaut haben. Und die nicht aufgearbeitete Doppeldiktatur im Osten ist nicht der alleinige Grund. Wir haben Populismus im globalen Zusammenhang und sehr ruppige Prozesse, aber wir haben eben einen historischen Kontext in diesem Land, den können wir uns nicht einfach so wegblinzeln. Und wir haben von daher auch eine andere Verantwortung.
Aber es gab ja schon rechtsextreme Tendenzen noch in der DDR. Also es gab schon in den 80er Jahren in der DDR diese Neonazi-Gangs. Es gibt noch den Faktor, dass die Partei der Linken versagt hat, gewissermaßen bei dem Übergang von der DDR in die Einheit. Also wie gewichten Sie da? Was würden Sie sagen? Was ist ausschlaggebender?
Naja, ich habe ja vor allen Dingen versucht, in dem Buch die lange Zeitschiene anzulegen und zu sagen, 1947 werden die ersten jüdischen Friedhöfe in Chemnitz und Dresden geschändet. Und dann ist dieser Hitler in dieser Einschlussgesellschaft nie weg. Also diesen Faden zu legen und zu sagen, wo soll er denn auch hin, ja, wenn ein System derart sich zumacht, und diesen integrierten Nazi für den Osten zu verstehen, im Historischen zu verstehen und dann klarzumachen, dass mit 89, in dem Moment, wo der Deckel aufgeht, haben wir 92, 93 die ersten Pogrome in Rostock, in Hoyerswerda. Und dann geht das über NSU bis eben das, was wir jetzt an Ausformung, politische Ausformung und Entzündlichkeit haben. Und zu sagen, dass der Osten letztendlich am Ende des Tages vor allen Dingen eben für westdeutsche Politiker, Höcke, Gauland, Weidel, Kalbitz, das politische Experimentierfeld ist, dieser strategische Umgang eben auch der Rechten mit dem Osten, diese Dinge in den Blick zu nehmen und von dort her zu fragen, okay, es geht nicht mehr, wir können es nicht mehr wegmoderieren, ja, wir sind in einem politisch anderen Zustand und deswegen brauchen wir auch ein echtes politisches Krisenmanagement dafür.
Sie haben vorhin mal die Formulierung Ankommen in der Demokratie verwendet. Also was brauchen wir? Sie haben gefordert, wir brauchen eine aufgeklärte, moderne Osterzählung. Wie müsste die aussehen, dieses Narrativ? Also der Osten braucht ein inneres Narrativ, haben Sie gesagt.
Ja, wenn man sich überlegt, dass diese großen Opfergruppen im Osten wenig anwesend sind, wenig öffentlich sind. Mit diesem Narrativ meine ich eine historische Sortierung. Und das fing schon 94, 95 an, dass die DDR-Geschichte aus den Universitäten verschwand und in die Sonderinstitute abwanderte. Ja, also damit haben wir natürlich im Hinblick auf Gesellschaftsgeschichte auch wirklich ein Erzählloch. Das hat mit Entlastungswünschen und Entlastungssehnsüchten auch zu tun. Wir hatten die Einheitserzählung, das war eine glückliche Erzählung. Und dann hat man irgendwie gesagt, okay, die Wirtschaft wird saniert, die Autobahnen werden gebaut, die Städte werden saniert, es wird viel Geld rübergeschoben und irgendwie schuckelt sich das zurecht. Aber genau dieses Modell, was ja im Grunde nach dem Krieg auch für den Westen funktioniert hat, dieses Modell funktioniert aufgrund dieser enormen Erfahrungswucht im Osten nicht. Also man braucht im Grunde ein Konzept für die Seelenkosten. Ich glaube, wir müssten noch mal wie neu über die Gefühlslandschaft Ost, weil die Zahlen sind gute Zahlen. Die Arbeitslosenzahlen sind gering. In Thüringen, im ländlichen Gebiet, wird eine Analyse gemacht. 88% der Leute sagen, wir leben gut bis sehr gut. Also die Fakten sind solide. Es gibt ein glückliches Ich, aber ein unglückliches Wir. Und über diese Spannung zwischen dem Ich und dem Wir müssten wir nochmal neu sprechen. Das meine ich mit modernem Narrativ.
Also dieses unglückliche Wir, da ist eben ja auch die Frage, welchen Anteil sollte der Westen daran haben, dieses unglückliche Wir zu bearbeiten? Also dazu fällt mir ein, dass eben der Ex-Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck, der ja diese Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und Mauerfall vorsteht, der hat gesagt, das große erfolgreiche Gemeinwesen der Westen hätte dem schwächeren Osten ein paar Haltegriffe für die Zukunft zur Verfügung stellen sollen. Und wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken auf die Feierlichkeiten rund um 30 Jahre Mauerfall, meinen Sie, da ist ein bisschen was passiert? Also da hat es eine Entwicklung gegeben. Das ist sozusagen ein kleiner Baustein in Richtung Aufmerksamkeit, ein erster Schritt. Oder waren Sie eher frustriert ob dessen, was Sie da erlebt haben?
Ich fand absolut. Ich bin den ganzen Herbst 2019 von einer Stadt im Osten in den Westen gefahren. Also ich glaube, es waren 80 Veranstaltungen. Und die Veranstaltungen im Westen waren übervoll. Und es gab immer dieses Aha, aha. Wir haben also nochmal diese Geschichte des Ostens anders zu verstehen. Und eigentlich ist es doch klar, dass es so ist. Also mit der Erfahrungswucht, mit der traumatisierten Gesellschaft, mit einer traumatisierten Kultur. Und ich glaube, dieses Verständnis, da nochmal neu und anders zu gehen, miteinander auch zu gehen und sich klar zu machen, dieses Deutschland, wie viele Westdeutsche leben seit 20, 30 Jahren im Osten und wie viele Ostdeutsche leben seit längsten im Westen. Und da gibt's doch auch eine Osmose. Und wir gehen doch nicht mehr auseinander. Ja, also dann können wir die nächsten 30 Jahre auch ernst machen mit der Einheit. Ich glaube, dass viele Prozesse sehr schnell, sehr rabiat geschehen sind, dass wir jetzt wie in so einem Nachreife- oder Nachholungsprozess sind. Und dazu gehört schon auch, dass der Westen wirklich aufmerksam ist, dahingehend, dass der Osten eine schwierige, komplexe, mehrschichtige und harte Geschichte hat. Und wenn es gelingen könnte, dass der Osten sich nicht immerzu nur als Märchen oder als Superopfer erzählt, Märchen als DDR-Variante, sondern tatsächlich eben auch zu seinen harten und auch Gewalterfahrungen anders integrieren könnte in die eigene Erzählung, ich glaube, da wäre schon einiges geschaffen.